willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kulturen. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt.
Willkommen zurück zu unserer kleinen Doppelfolge rund ums Thema Reisen und Gesundheit in Südostasien. Vielleicht habt ihr in der letzten Woche schon unsere Folge mit Dr. Hans-Martin Ott gehört. Und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil. Viel Spaß! Bis hierhin ging es also erstmal darum, wie man möglichst gesund durch die Reise kommt. Die Realität ist aber natürlich auch, dass sich nicht einfach alles komplett vermeiden lässt. Und genau deshalb stellt sich irgendwann die Frage, was passiert eigentlich, wenn unterwegs doch mal etwas passiert? Und damit kommen wir jetzt zum zweiten großen Teil der Folge, nämlich zum Thema Reisekrankenversicherung. Und dafür haben wir Jessica Heusmann von der Hanse Merkur Versicherung als Gast. Sie ist Expertin für Reiseversicherung. Hallo Jessica erstmal, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dir über Reiseversicherung zu sprechen.
Magst du dich mal ganz kurz selbst vorstellen und erzählen, was du so treibst oder was du bei der Hanse Merkur oder auch sonst so in deinem Leben gerne machst?
Also was ich in meinem Leben gerne mache, ist natürlich Reisen. Also das passt natürlich auch hier thematisch sehr gut rein. Und bei der Hanse Merkur mache ich das Thema Produktmanagement. Also ich entwickle Produkte für die Reiseversicherungssparte von der Idee bis hin zum Verkauf, mal ganz einfach gesagt. Mhm. Genau, und da habe ich eben ganz, ganz viel mit Kunden, mit Partnern zu tun, intern, aber auch ganz viel mit allen möglichen Bereichen. Das ist so mein tägliches, womit ich so zu tun habe. Und wie gesagt, privat bin ich total die Travel-Maus, also verreise super gerne.
Also hast du selbst Erfahrung mit Reisen nach Südostasien schon gemacht? Oder in der Region noch nicht unterwegs gewesen?
Doch, zumindest in der Nähe war ich jetzt schon mal. Also direkt da war ich noch nicht, steht auf meiner Liste auf jeden Fall. Aber ich war jetzt vor kurzem zumindest schon mal in Japan, also es ging schon mal in die Richtung.
Okay, cool. Ja, dann hoffen wir dich. Dann hoffen wir doch, dass dich vielleicht das Gespräch oder der Podcast ein bisschen inspiriert für eine folgende Reise nach Südostasien.
Auf jeden
wir
Fall.
Steigen aber doch, wir steigen aber direkt ein in den inhaltlichen Teil. Und zwar, es ist ja so, dass viele zwar Flüge buchen, Hotels und die eSIM schon auf dem Handy haben, aber beim Thema Reisekrankenversicherung herrscht dann doch oft so ein bisschen gefährliches Halbwissen. Gerade in Südostasien denkt man vielleicht auch so, da wird schon nichts passieren oder auch bei anderen Reisezielen. Ja, oder man verlässt sich irgendwie doch auf die normale Krankenversicherung oder die europäische Krankenversicherungskarte. Aber wie sinnvoll oder notwendig ist eine zusätzliche Reisekrankenversicherung eigentlich wirklich? Und was passiert, wenn unterwegs doch mal mehr passiert als nur eine kleine Magenverstimmung? Darüber wollen wir jetzt mal kurz sprechen. Die wichtigste Frage, Jessica, an dich vorab. Brauche ich als EU-Bürgerin oder Bürger mit europäischer Krankenversicherungskarte in Südostasien überhaupt eine separate Reisekrankenversicherung?
Absolut. Das kann ich schon mal mit Ja beantworten. Der Hintergrund ist einfach der, dass die gesetzliche Krankenversicherung ja nur in EU-Ländern gilt. Noch ein paar weitere Staaten sind auch mit da drin, aber da werden tatsächlich nur Standardsätze bezahlt. Das heißt, das ist dann im Zweifel zu wenig und in Südostasien hilft sie in der Regel gar nicht. Das heißt, wenn man eben dann keine Reisekrankenversicherung hat, dann würden Reisende tatsächlich auf den kompletten Behandlungskosten sitzen bleiben und wie du eben schon sagtest, wird es gerne auch unterschätzt. Also ich glaube auch gerade in Südostasien, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht vieles günstig ist, also natürlich irgendwie Taxi, Essen etc. vor Ort ist vielleicht ein bisschen günstiger, aber bei den Behandlungskosten ist es vielleicht nicht der Fall. Deswegen aber erstmal die Antwort auf die Frage auf jeden Fall, Südostasien braucht man eine Reisekrankenversicherung.
Du hast jetzt schon angesprochen, ne? Kostenniveau ist vielleicht in Südostasien niedriger, muss nicht zwingend eben bei der medizinischen Versorgung sein. Stefan und ich haben eingangs schon ein bisschen berichtet, wie unsere Erfahrungen denn auch sind. Wir haben beide schon mehrfach Erfahrungen gemacht mit Versicherungsfällen oder Krankheitsfällen in Südostasien. Jetzt gerade bei uns waren es häufig auch die Kinder. Und da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, welche Leistungen sind grundsätzlich in dieser Reisekrankenversicherung enthalten? Was ist typischerweise ausgeschlossen? Und was ist zum Beispiel bei bestehenden oder bei vorbestehenden Erkrankungen zu beachten? Kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben?
Also typischerweise übernimmt eine gute Reisekrankenversicherung auf jeden Fall ambulante, stationäre Behandlungskosten, also diese ganz üblichen Arztbesuche oder wenn ich eben stationär behandelt werden muss im Krankenhaus. Das hat eigentlich jede Reisekrankenversicherung drin, zusätzlich aber auch Medikamente, Operationen, teilweise sogar Zahnbehandlungen werden übernommen. Und auch ganz wichtig, der medizinisch sinnvolle Rücktransport. Und da liegt es so ein bisschen im Detail. Das sollte der medizinisch sinnvolle Rücktransport sein und nicht der notwendige Rücktransport, weil das ist ein ja, deutlicher Unterschied für Kunden. Und da unterscheiden sich dann auch gute Krankenversicherungen fürs Ausland. Ausgeschlossen sind häufig ja so geplante Behandlungen, die man im Ausland macht. Also wenn ich schon vor Reiseantritt weiß, ich muss da behandelt werden und das ist eben, wie gesagt, geplant, dann ist es ausgeschlossen. Oder wenn Kunden auch Schäden entstehen lassen durch grobe Fahrlässigkeit zum Beispiel. Das ist dann nicht mit drin. Genau. Und Vorerkrankungen sind auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Auch da einfach nur, wenn vor Reiseantritt, wie gesagt, feststeht, dass die Behandlung der Grund der Reise ist, dann würden wir es nicht übernehmen. Aber ansonsten, wenn aufgrund einer Vorerkrankung etwas passiert im Ausland, dann würden wir auch die Fälle erstatten.
Wir haben eben schon so ein bisschen die Kosten angerissen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich ja individuell sich immer wieder unterscheidet, je nach Land, je nach auch der medizinischen Leistung. Aber was kosten so typische Behandlungen, ich sage jetzt mal in Thailand oder Indonesien, so als Beispiel eine Blinddarm-OP, ein Knochenbruch, was ist, wenn man auf der Intensivstation untergebracht werden muss? Unterschätzen das manche Reisende, die Kosten für solch eine Behandlung oder für so eine Versorgung?
Absolut, also das hatten wir auch vorhin eben schon bei der ersten Frage kurz, dass viele eben wirklich denken, in Südostasien ist alles günstig, aber das stimmt eben nicht bei ja, gut ausgerichteten Privatkliniken. Die haben dann natürlich auch entsprechende Preise, haben auch eine gute Leistung, muss man sagen, gerade auch in Thailand zum Beispiel. Und die Preise, wie du sagtest, schwanken auch extrem stark. Deswegen tun wir uns natürlich immer ein bisschen schwer damit, Summen zu nennen. Aber als typische Größenordnung kann ich schon sagen, dass zum Beispiel eine Blinddarm-OP gerne bis 15.000 € kosten kann. Komplizierter Knochenbruch mit einer OP kann auch schnell bei 25.000 € landen. Und Intensivstationen können je nach Klinik auch tatsächlich mehrere tausend Euro pro Tag kosten. Also das wird dann gerne unterschätzt.
Vielen Dank schon mal für diese erste Einschätzung. Und ich glaube, wir sprechen jetzt mal ein bisschen konkreter, ja, über Organisatorisches, über vielleicht Tarife, Tarifarten und Zielgruppen.
Wir hatten ja jetzt gerade geklärt, die Notwendigkeit, dass es absolut notwendig ist, sich vor der Reise entsprechend zu versichern. Und es ist aber leider so, dass bei dem Thema Versicherung viele die Augen verdrehen und das Thema kompliziert finden. Und da gibt es ja die Unterschiede zwischen der Einzelreiseversicherung, der Jahresversicherung, der Langzeitreiseversicherung. Wann lohnt sich was? Und wie lange sind die jeweiligen Versicherungszeiträume? Vielleicht können wir da mal uns einen Weg durch den Dschungel bahnen.
Ja, super gerne. Ich versuche es auch möglichst einfach zu halten, weil ich weiß, also dass es gibt unfassbar viele Tarife. Auch bei uns gibt es sehr, sehr viele Tarife, weil es aber auch so viele unterschiedliche Reisearten und Formen gibt. Gerade mittlerweile wird es ja immer ausgefallener, flexibler. Da wollen wir natürlich auch für jeden Kunden das Richtige natürlich parat haben. Aber ich versuche es vielleicht zumindest einmal den Unterschied auch so ein bisschen zu erklären von Jahresversicherung zu Einmalversicherung. Und zwar sind Jahresversicherungen tatsächlich eher für normale Urlaubsreisen geeignet, sag ich mal. Die gelten für bis zu 56 Tage pro Reise, was ich schon eine sehr lange Reise finde. Also ich sag mal, normaler Urlaub geht bei mir nicht bis 56 Tage. Und sie sind natürlich extrem bequem, weil man sie nicht jedes Mal neu abschließen muss. Also eine Jahresversicherung verlängert sich jedes Jahr, seitdem man kündigt sie einen Monat vorher bei uns. Deswegen sehr entspannt, wie ich finde, die Formen und super gut geeignet für die normalen Urlauber, sage ich mal. Genau, und Einmalversicherungen eignen sich dann wiederum eher für Menschen, die wirklich einmalig verreisen, wie der Name schon sagt, oder auch für diejenigen, die für einen längeren Zeitraum verreisen. Das sind dann ja auch die Langzeitversicherungen, die du angesprochen hast, zählen aber bei uns auch zu den Einmalversicherungen. Und die sprechen dann eher Backpacker, Sabbaticals, Weltreisen an, die dann natürlich auch sehr lange gehen können. Also die können dann natürlich irgendwie mehrere Monate gehen oder auch mehrere Jahre. Und insgesamt bieten wir Versicherungsschutz für bis zu 5 Jahre an. Was ich finde, das ist eine sehr lange Zeit, 5 Jahre. Aber es gibt eben solche Fälle, wenn man die ganze Welt umreist, kann das bestimmt auch mal ein paar Jahre dauern. Oder es gibt ja auch berufliche Gründe, aus denen man vielleicht im Ausland ist und wo es dann eben auch so einen längeren Zeitraum gibt. Das sind so die Hauptunterschiede, mal ganz einfach erklärt. Jahresversicherungen für kürzere Reisen, die immer wieder auch stattfinden, und Langzeitversicherung, Einmalversicherung eben für eher längere Zeiträume.
Okay, das heißt, es gibt praktisch für alle Reisearten das passende Modell. Und es ist auch relativ einfach, sie abzuschließen und auch relativ bequem, zum Beispiel mit der Jahresversicherung, die sich automatisch verlängert. Aber bis wann muss denn die Reiseversicherung abgeschlossen sein? Reicht es, wenn ich unterwegs bin? Muss es in jedem Fall im Vorfeld geschehen? Gibt es Fristen zu beachten?
Das ist tatsächlich ganz wichtig, dass man es vor Reisebeginn macht. Das ist aber ganz entspannt, wann ich das vor Reisebeginn mache. Also das kann ich tatsächlich bis zum Abreisetag ganz entspannt machen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel zu verlängern, wenn ich dann schon im Ausland bin und ich muss vielleicht einen Tarif verlängern oder ich muss auch einen Tarif wechseln oder ähnliches. Also es gibt dann noch Möglichkeiten, während Kunden auf der Reise sind, aber die sind dann im Einzelfall zu prüfen von uns. Und um all diesen Quatsch zu umgehen und es möglichst einfach zu halten, auf jeden Fall unbedingt vor Reisebeginn gut planen, gut absichern und auch den ganzen Reisezeitraum vorher berücksichtigen.
Okay, das heißt, wenn man schon unterwegs ist und tatsächlich zum Beispiel an diese 56-Tages-Grenze kommt und dann doch noch länger bleiben will oder vielleicht nicht zurückreisen kann aus gesundheitlichen Gründen, dann muss praktisch die Krankenkasse kontaktiert werden für ein individuelles Verlängern.
Genau, richtig. Also wenn es Krankheitsgründe gibt, aus denen das nicht geht, dann greift die Reisekrankenversicherung, sofern es eben die ersten Tage schon abgesichert waren, und dann muss ich eben vielleicht länger im Krankenhaus bleiben. Das wäre automatisch mit abgesichert. Aber wenn ich jetzt im Ausland bin, ich habe zum Glück keinen Schadenfall dort, möchte aber vielleicht länger bleiben, dann müsste tatsächlich eine Anfrage bei uns gestellt werden und wir würden das dann prüfen, ob wir es verlängern können.
Jetzt ist es ja relativ einfach. Man geht auf die Webseite, schließt die Versicherung ab. Wir haben unter unseren Hörerinnen und Hörern sehr viele Familien, die mit Kindern reisen. Was ist denn dabei zu beachten? Sind die Kinder automatisch mitversichert? Und wenn ja, nur bis zu einem bestimmten Alter, oder brauchen die eine eigene Versicherung?
Ja, in einer Einmalversicherung haben wir tatsächlich keine Familientarife oder ähnliches, aber in der Jahresversicherung, auch das spricht, wie ich finde, für eine Jahresversicherung für normale Urlaubsreisende. Da haben wir eine günstige Prämie für Familien und Paare, und Kinder versichern wir da auch mit bis zum 26. Geburtstag. Ist, finde ich, auch recht gut. Also 26. Geburtstag, da zählt ja noch vieles mit rein. Also interpretieren wir das Kind schon noch sehr lange als Kind, wie ich finde. Wir müssen allerdings schon den Namen der Kinder wissen und auch das Geburtsdatum, damit wir es dann natürlich auch im Vertrag hinterlegen können.
Das ist ja nun ziemlich günstig, ne? Versicherung abzuschließen, für so eine Jahresreiseversicherung zum Beispiel, wenn man an die möglichen Kosten denkt. Nun ändert sich das ja ein bisschen. Wir haben auch viele ältere Hörerinnen und Hörer Und ab einem gewissen Alter steigen ja auch die Preise deutlich für diese Reisekrankenversicherung. Gibt es da so eine Höchstgrenze oder dass es dann einfach nur noch privat zu versichern ist? Oder kann sich grundsätzlich jeder auch im hohen Alter noch diese Reisekrankenversicherung holen?
Das kommt ein bisschen auf den Tarif an, weil wir haben halt viele unterschiedliche Tarife, aber in den normalen touristischen Tarifen, also diese normalen Urlaubsreisenden, wie gesagt, da haben wir eine Altersstufe, also da haben wir einmal bis 64 Jahre und ab 65 Jahren diese Altersgrenze, sag ich mal, ab der es da ein bisschen teurer wird. Und Hintergrund ist leider natürlich der, dass statistisch gesehen die Gesundheitsrisiken einfach mit dem Alter dann ein bisschen zunehmen und dementsprechend zahlen diese Menschen dann auch ein bisschen mehr Jahresbeitrag für die Versicherung. Wohingegen aber wir zumindest dann auch für jüngere Leute, zum Beispiel bis zum 35. Geburtstag, die zum Beispiel zu Bildungszwecken im Ausland sind, auch eine vergünstigte Prämie haben. Also wir berücksichtigen zumindest dann auch die jungen Leute, die dann, wie gesagt, im Ausland vielleicht studieren, ein Work-and-Travel-Jahr machen oder ähnliches damit, dass die dann auch ein bisschen günstiger zumindest dabei wegkommen.
Und für die Älteren, das ist ja auch so ein Thema, sage ich mal, was in den nächsten Jahren, es gehen ja sehr viele Leute in Rente in den kommenden 10, 15 Jahren und da ist das Thema Überwintern in Südostasien, Langzeiturlaub, um hier der Kälte zu entfliehen. Die können dann aber trotzdem praktisch alle so Einzelversicherungen abschließen, die sich dann am Aufenthalt orientieren, also an der Anzahl der Tage, die sie vor Ort sind, oder?
Genau, richtig. Ja, das geht auf jeden Fall.
Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen über Klinikaufenthalte oder Klinikenabrechnungen sprechen. Ich glaube, ja, viele stellen sich eben so vor einer Reise irgendwann die Frage, was passiert eigentlich ganz praktisch? Wir haben es eingangs erwähnt, wenn ich unterwegs wirklich krank werde, also nicht ein bisschen Husten oder eine Erkältung von der Klimaanlage oder mal Magenprobleme, weil man vielleicht mal was gegessen hat, was man nicht sonderlich gut vertragen hat, sondern vielleicht was, bei dem man tatsächlich ins Krankenhaus muss. Also gerade in Südostasien hört man ja oft von modernen Privatkliniken in Bangkok, auf Bali oder Singapur. Wir haben eingangs das Bangkok Hospital als private Klinik in Thailand bereits erwähnt gehabt. Ja, gleichzeitig wissen viele aber gar nicht, darf ich jetzt zum Beispiel dort überhaupt hin? Wer bezahlt das? Wie läuft das im Ernstfall eigentlich organisatorisch ab? Deshalb wollen wir jetzt mal darüber sprechen, wie die medizinische Versorgung vor Ort konkret funktioniert, was man tun sollte, wenn man unterwegs wirklich mal einen Krankheitsfall oder einen medizinischen Notfall hat. Jessica, was muss ich tun, wenn ich krank werde und bei einem Arzt oder in einem Krankenhaus behandelt werde? Gibt es da eine Art Meldepflicht bei euch bei der Versicherung?
Es kommt auch wieder ein bisschen drauf an, was man genau hat. Du hast ja auch schon den Unterschied gerade gesagt, Arzt oder Krankenhaus. Bei kleineren Rechnungen ist es so, dass Kunden zunächst auslegen, also dass sie die Rechnung zunächst vor Ort begleichen und die Unterlagen später bei uns einreichen. Also das ist dann auch die Meldepflicht eigentlich. Mehr ist es nicht. Also wir müssen natürlich wissen, was der Kunde dann ausgelegt hat für die Versicherung. Das geht ganz einfach mit einer Online-Schadenmeldung zum Beispiel. Also da muss nichts mehr per Post zu uns geschickt werden, sondern kann ganz easy im Ausland abfotografiert werden, die Rechnung hochgeladen werden, dann wird das recht schnell erstattet. Das ist, wie gesagt, so dieses kleinere Beträge vor Ort. Wenn es dann aber natürlich zu größeren stationären Behandlungen kommt, dann ist es ganz wichtig, dass Kunden natürlich möglichst frühzeitig die Notrufzentrale kontaktieren. Also das ist dann der Notrufservice, der 24/7 erreichbar ist. Und die wiederum organisieren dann alles Weitere. Also zum Beispiel eine Kostenübernahme, weil das sind dann Beträge, die können wenige Kunden, sage ich mal zumindest, dann noch auslegen. Kommunikation mit der Klinik wird übernommen, gegebenenfalls eben auch der sinnvolle Rücktransport wird organisiert etc. Also da läuft dann alles eben, wie gesagt, mit der Notrufzentrale direkt ab.
Du hast ja gesagt, ne, also jetzt zum Beispiel Blinddarm-OP bist du bei 15.000 Euro, ne? Jetzt hat die nicht jeder vielleicht immer mal locker auf dem Konto liegen und jetzt ist man vielleicht auch mal in einer Situation, wo man nicht selbst bei euch anrufen kann und sagen kann, hey, ich habe hier einen Notfall und bräuchte ja eine Vorstreckung der Kosten. Was wird in so einem Fall passieren? Also wenn ich jetzt selbst nicht mehr in der Lage wäre, vielleicht auch aufgrund von einem Autounfall, einem Rollerunfall, direkt anzurufen?
Also im Normalfall übernehmen das dann Angehörige, die vielleicht mitreisen oder die zu Hause geblieben sind und anderweitig natürlich die Informationen schon bekommen haben. Aber auch die Klinik zum Beispiel selbst kann den Notrufservice anrufen, kann den Kontakt direkt herstellen und dann organisieren die eben zusammen alles Weitere. Also welche Behandlung sinnvoll ist, ob eine Verlegung notwendig ist. Genau, wie eine direkte Abrechnung funktioniert, also mit der Kostenübernahme zum Beispiel. Genau, also das müsste dann natürlich irgendein anderer für die Person tun, wenn die Person selbst nicht ansprechbar ist.
Das heißt, idealerweise hat man irgendeinen Nachweis der Reisekrankenversicherung vielleicht auch bei sich. Also vielleicht mit einer Telefonnummer, einer Notfallnummer, ne, hat die nicht vielleicht immer irgendwo im Hotel liegen, sondern wenn man unterwegs ist, vielleicht auch irgendwo einstecken. Ist das zu empfehlen?
Genau, also auf jeden Fall ist zu empfehlen, die Versicherungsnummer bei sich zu tragen. Das macht es dann der Assistance einfach leichter, direkt festzustellen, hat der Kunde Versicherungsschutz oder nicht. Es gibt auch weitere Möglichkeiten, das dann zu prüfen für die Assistance. Aber um das einfach zu vereinfachen, hat man die Versicherungsscheinnummer bei sich und die Notrufnummer sowieso. Also die hat man immer bei sich oder ansonsten auch bei uns im Internet ganz schnell zu finden. Also da finden sich Wege.
Also ich persönlich habe das auch immer bei mir irgendwo cloudbasiert gespeichert, wo ich theoretisch von überall drauf zugreifen könnte, um einfach die Datenunterlagen abrufen zu können, auch wenn man jetzt mal vielleicht nicht alles direkt bei sich hat.
Stimmt, genau. Also oft gibt es auch die Möglichkeit, was du sagst, ne? Wir haben teilweise Möglichkeiten, nicht in allen Tarifen, aber in vielen, zum Beispiel auch die Bestätigung aus der Police dann direkt in die Wallet einzuladen. Yeah. Und dann ist es perfekt. Also dann ist es genau so, dass man eben alles ja direkt in der Wallet bei sich hat.
Mhm, sehr cool. Sind da Privatkliniken gleichermaßen abgedeckt wie auch staatliche Einrichtungen?
Ja, auf jeden Fall. Also unsere Kunden haben tatsächlich weltweit freie Arzt-Krankenhauswahl, können sich da wirklich an jeder Klinik, an jedem Arzt bedienen. Deswegen sagen wir auch immer, in unserer Reisekrankenversicherung haben Kunden wirklich eine Behandlung eigentlich auf Privat-Patient-Niveau, kann man sagen.
Jetzt ist unser Podcast ja natürlich Faszination Südostasien, also schon ein bisschen mit dem Fokus auf Südostasien. Also wollen wir uns vielleicht mal anschauen, welche typischen Risiken Südostasien verbirgt.
Und da fangen wir mit einem Thema an, vor dem wirklich viele die Augen verschließen und sagen, ach, da denke ich jetzt lieber nicht drüber nach. Und zwar ist ja eines der größten Risiken zum Beispiel in Thailand der Straßenverkehr. Und gerade Rollerunfälle sind dort wirklich an der Tagesordnung. Und wer mal auf Koh Samui oder so in einem Krankenhaus gewesen ist, der wird sie da sitzen sehen, die Leute mit den aufgeschürften Beinen und den dicken Verbänden. Wie schaut es aus? Man braucht ja einen Motorradführerschein, wenn man in Thailand mit dem Motorrad fahren will. Die meisten haben diesen Führerschein nicht. Was passiert denn, wenn man einen Motorradunfall hatte, ohne aber den passenden Führerschein zu haben? Zahlt die Krankenkasse in diesem Fall dann noch oder ist es dann eigenes Verschulden und Leute müssen selbst bezahlen?
Eher als Weiteres tatsächlich, was du sagst. Also erstmal, es ist natürlich voll der Klassiker, stellen wir auch immer wieder fest bei uns in der Schadenregulierung, dass das ja oft passiert. Aber wir müssen an der Stelle auch sagen, dass wir eben nur in den Fällen leisten können, in denen Kunden auch im Ausland wirklich den Motorroller bedienen, fahren dürfen. Das heißt, man sollte sich schon möglichst vor der Reise damit den Vorgaben ein bisschen auseinandersetzen, gegebenenfalls den internationalen Führerschein beantragen, mitnehmen, weil es ist ja auch so ein bisschen so, habe ich zumindest schon oft gehört, dass es problemlos geht, einen Roller anzumieten, dass da nicht geprüft wird, ob es einen internationalen Führerschein gibt oder nicht. Aber wie gesagt, das Führen ist dann ohne passende Erlaubnis nicht erlaubt. Und in den Fällen würden wir dann eben auch nicht bezahlen tatsächlich. Also man müsste schon die richtige Erlaubnis dann eben haben. Und dann wollen wir natürlich unbedingt für alle notwendigen Heilbehandlungskosten aufkommen, aber auch eben dann, ja, nur dann.
Genau. Okay, das war nochmal ganz wichtig, das mal von offizieller Seite zu hören, weil auch sehr viel drüber diskutiert wird, ob das nun bezahlt wird oder nicht. Das heißt, wer einen passenden Motorradführerschein hat, werden auch die Kosten übernommen. Und wer ohne Führerschein gefahren ist, hat das Risiko, einfach auf den Kosten selbst sitzen zu bleiben. Anderes Thema, Tauunfälle passieren zum Glück nicht so häufig, können aber schnell mit Dekompressionskammer und so weiter auch mit hohen Kosten verbunden sein. Ist das im Rahmen einer klassischen Reisekrankenversicherung abgedeckt oder zählt das schon als Extremsport, für den man eine Extraversicherung benötigt?
Nee, zum Glück nicht. Also das kann ich wiederum bejahen, dass wir die Kosten übernehmen. Also wenn es medizinisch notwendig ist, dass Kunden zum Beispiel in die Dekompressionskammer müssen, dann würden wir auch dafür aufkommen. Da unterscheiden sich aber tatsächlich dann auch gute von nicht so guten Reisekrankenversicherungstarifen. Also auch da, wenn Kunden Taucher sind, wenn die das planen im Ausland, dann sollten die vielleicht auch vorher in die Bedingungen vielleicht einmal reinschauen und prüfen, ob diese Fälle abgesichert sind. Aber wie gesagt, bei uns kann man sich zumindest sicher sein, dass wir eben auch für diese Fälle aufkommen.
Jetzt gibt es ja so die klassischen Südostasien-WWchen, also die wir zumindest im Rahmen unserer Reisen einfach schon oft entweder selbst gehabt haben oder bei anderen gesehen haben. Vom Splitter im Fuß, in Seeigel getreten, Schürfwunden, Mittelohrentzündung, vielleicht auch durch verunreinigtes Poolwasser, Magen-Darm. Gibt es Statistiken, die ihr auswertet, weshalb Reisen in Südostasien am häufigsten sich in medizinische Behandlung begeben?
Konkret auswerten tun wir es nicht. Wir könnten es zwar, weil wir natürlich gewisse Daten haben aus der Schadenregulierung, aber eigentlich sind das genau die Fälle, die du jetzt schon genannt hattest. Ne? Also wirklich so Magen-Darm, Rollerunfälle hatten wir eben schon, viel mit Schürfwunden etc. Vielleicht aber auch Sonnenstiche oder weitere Infektionen, die sich Kunden dazu ziehen. Das sind schon so die Dinge, die eigentlich immer wieder auftauchen, die jetzt auch gar nicht so spektakulär natürlich sich anhören. Zum Glück, muss man ja auch sagen. Und so größere Fälle sind tatsächlich seltener, sind aber auch überall auf der Welt zum Glück seltener. Aber ja, für diese größeren Fälle ist natürlich die Versicherung dann umso wichtiger. Und es gibt sie halt. Ne? Also es gibt immer wieder so große Fälle, die eintreten. Aber wie gesagt, so die häufigsten Fälle sind die wir eben hatten.
Ja, und wenn dann einer dieser Fälle eintrifft, der vielleicht ein bisschen dramatischer ist, dann ist ein Thema eben der medizinische Rücktransport. Du hast vorhin schon von einem sinnvollen Rücktransport gesprochen oder allgemein von einem Rücktransport. Also ist jetzt erstmal relativ theoretisch, bis man sich dann nämlich irgendwann auch wirklich fragt, so, was passiert, wenn ich eben ernsthaft krank, ernsthaft verletzt bin und vor Ort vielleicht gar nicht optimal behandelt werden kann? Denn, haben wir jetzt mehrfach schon gesagt, in Südostasien gibt es enorme Unterschiede bei der medizinischen Versorgung. Also Städte wie Bangkok, Singapur, da sind absolute Top-Kliniken. In ländlichen Regionen sieht das ja natürlich ein bisschen anders aus. Deshalb wollen wir jetzt mal darüber sprechen, wann ein Rücktransport überhaupt organisiert wird, wer das entscheidet und ob Versicherungen auch Verlegungen innerhalb Südostasiens übernehmen würden. Also, Jessica, wer entscheidet denn, ob ein Rücktransport nach Deutschland medizinisch notwendig ist? Der Arzt vor Ort oder seid das ihr als Versicherung? Und sind die Kosten zum Beispiel für eine Begleitperson für den Rücktransport mitversichert?
Also erstmal ist es keine Alleinentscheidung von irgendwem, also weder vom Arzt vor Ort noch von uns, sondern das passiert gemeinsam. Also das ist eben mit der Notrufzentrale, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen hatten. Da sitzen medizinische Experten, die tauschen sich aus mit der Klinik, mit den behandelten Ärzten vor Ort und die entscheiden dann gemeinsam, was einfach das Beste für den Kunden ist. Also ob es eben, wie gesagt, sinnvoll wäre, den zu verlegen, vielleicht innerhalb der Reiseländer, sage ich mal, zu verlegen oder direkt nach Deutschland. Das ist aber, wie gesagt, zum Glück eine gemeinsame Entscheidung und trifft keiner soweit alleine. Und zu der Frage zur Begleitperson ist es so, dass bei uns auch die Kosten für den Transport einer mitversicherten Begleitperson übernommen werden. Das heißt, wenn die mitreisende Person auch eine Versicherung bei uns hat, dann würden wir eben, wie gesagt, auch für sie den Transport, wo auch immer er denn hingeht, mit übernehmen.
Müsste die das in der gleichen Versicherung sein, also zum Beispiel eine Familienversicherung, oder wäre das jetzt auch möglich, wenn jetzt man zum Beispiel mit Freunden unterwegs und die sind unabhängig voneinander bei euch versichert?
Das geht tatsächlich auch, wenn die unabhängig voneinander versichert sind. Wenn sie beide eine passende Versicherungsscheinnummer haben zur Reisekrankenversicherung, passt das.
Mhm. Okay. Wir waren jetzt im letzten Jahr in Laos und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass dort eben die medizinische Versorgung einfach bei weitem noch nicht so weit ist wie zum Beispiel im Nachbarland Thailand. Wir haben auch eine Podcast-Folge zu Laos aufgenommen und da hat Chris, der Experte über das Land ist und da lange gelebt hat, auch immer wieder gesagt, naja, wenn jemand einen medizinischen Notfall in Laos, also als Beispiel Laos, gibt, können wir jetzt auch andere Länder nehmen, in Laos einen medizinischen Notfall hat, dann lassen sich viele Leute lassen sich nach Thailand verlegen oder gehen zur Versorgung rüber nach Thailand. Würde so eine Verlegung innerhalb Südostasiens auch von der Versicherung übernommen werden?
Sofern es grundsätzlich medizinisch sinnvoll ist, auf jeden Fall. Also auch da wieder ist es eine gemeinsame Entscheidung. Also wenn die medizinische Versorgung dort besser ist oder geeigneter ist, verfügbar ist, sage ich mal, und dann kann es schon sein, dass der Transport nach Thailand zum Beispiel oder zum Beispiel gibt es ja auch oft von kleineren Inseln, vielleicht nach Bangkok oder wie du sagtest, Laos nach Thailand. Wenn die Versorgung dort besser ist und das für den Kunden, für den Reisenden dann die beste Möglichkeit ist, dann ist das auf jeden Fall auch möglich. Und ist natürlich vielleicht in manchen Fällen auch wirklich besser, sinnvoller als ein Rückflug komplett nach Deutschland.
Werden da, ich sage jetzt mal, Abstufungen oder Einstufungen getroffen, wie die medizinische Versorgung in dem jeweiligen Land ist? Also gibt es da so wie so eine Art Ranking, wo man sagt, wir möchten euch zum Beispiel, ich sage jetzt mal von Laos, dann doch lieber in Thailand in eine Behandlung geben? Wird das länderspezifisch irgendwie betrachtet oder kann man es nicht so pauschal sagen?
Nee, kann man tatsächlich nicht. Also das ist schon wirklich sehr sehr einzelfallbezogen, möchte ich sagen. Also, dass eben, wie gesagt, die Notrufzentrale da dann mit den behandelnden Ärzten vor Ort sich austauscht, das bespricht. Also auch die Notrufzentrale hat natürlich ganz viele Daten und Informationen zu allen Reiseländern der Welt vorliegen, auf deren Basis sie natürlich auch Entscheidungen treffen. Aber so ein Ranking wäre mir tatsächlich nicht bekannt, dass es da jetzt so pauschal sowas gibt.
Kämpfen wir uns hier durch die ganzen Themen, die auch in Diskussionsforen auf Facebook und so immer wieder diskutiert werden. Ich habe da noch ein ganz anderes Thema, und zwar geht es um die Reisewarnung. Und da hatten wir gerade in Südostasien ja einige Fälle in der letzten Zeit. Zum Beispiel, wir haben den Grenzkonflikt mit Thailand und Kambodscha, wo das deutsche Auswärtige Amt dann vor Reisen in diese Region gewarnt hat. Wir hatten jetzt zuletzt sogar die Warnung vor nicht notwendigen Reisen nach in die Vereinigten Arabischen Emirate oder nach Katar. Also dazu muss man wissen, dass Doha und Dubai so die wichtigsten Drehkreuze sind für Südostasienreisende mit sehr, sehr vielen Touristen, die dort täglich von Europa nach Südostasien wieder zurückfliegen. Wie sieht es denn in diesem Fall aus, wenn eine Reisewarnung für ein Land besteht? Erlischt dann der Versicherungsschutz oder bleibt er weiterhin bestehen oder gibt es da Abstufungen, sage ich mal so, die einen, die waren schon da und die anderen, die reisen erst dahin?
Also in der Reisekrankenversicherung ist es glücklicherweise so, dass die Reisewarnungen, die vom Auswärtigen Amt in Deutschland ausgesprochen werden, erstmal keine Auswirkung auf den Versicherungsschutz haben. Das heißt, wir leisten tatsächlich auch wenn fürs Reiseland oder für die Reiseregion eine Warnung besteht. Das war zum Beispiel auch während Corona, fühlt sich schon wieder sehr lange her an, zum Glück. Aber das war ja auch da sehr weit verbreitet und auch da gab es Unterschiede von Reiseversicherungstarifen. Manche haben geleistet, manche nicht. Aber bei uns war es eben immer so, dass wir auch bei einer Reisewarnung geleistet haben. Also es gibt da noch gewisse Abstufungen, was zum Beispiel Kriege etc. angeht. Aber so ganz grundsätzlich lässt sich sagen, wenn nur eine Reisewarnung besteht, dann hat es erstmal zum Glück keine Auswirkung auf den Reisekrankenversicherungsschutz.
Okay, und du sagtest gerade, da gibt es auch Abstufungen möglicherweise. Also weil das der Extremfall in Südostasien ist ja Myanmar, da hatten wir die letzte Folge zu. Und da ist auch die deutlichste Ansprache beim Auswärtigen Amt von reist nicht dorthin, bis wer dort ist, bitte schnell ausreisen und wer dort ist, soll sein Testament schreiben. Und das ist ja auch ein Land, in dem Bürgerkrieg herrscht. Ist das dann wiederum eine andere Regel? Also kann man sich auch für eine Reise dorthin versichern oder ist sowas ausgeschlossen?
Also auch das ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen und ist natürlich, wie du sagst, auch ein recht sensibler Fall, Myanmar. Wie gesagt, grundsätzlich nicht ausgeschlossen, aber deswegen sagte ich das eben mit den Kriegen und gerade wenn sie vorhersehbar sind und vorhersehbar sind sie dann, wenn es eben eine Reisewarnung gab, vor Reiseantritt, mit Unfälle aufgrund des Krieges entstehen, dann würden wir nicht leisten. Aber wenn normale Behandlungen, sage ich mal, entstehen, wie es kann ja auch trotzdem noch passieren, dass man auch da irgendwie einen Rollerunfall hat oder dass man sich eine Magen-Darm-Infektion oder ähnliches zuzieht, dann würden wir ganz normal leisten, aber eben nicht, wenn es jetzt Unfälle sind, die wirklich unmittelbar mit dem vorhersehbaren Krieg in dem Land in Verbindung stehen.
Okay, das ist eine interessante Unterscheidung. Ja, das ist ja auch noch nicht bewusst.
Ja, und tatsächlich ganz wichtig, wie ich finde, und auch irgendwie nachvollziehbar. Also auch wenn ich vielleicht nicht in der Versicherung arbeiten würde, finde ich das nachvollziehbar, weil das dann irgendwie natürlich schon vorhersehbar ist und man sich dann auch den Gefahren natürlich bewusst irgendwo mit aussetzt. Wenn es dann wirklich jetzt aufgrund des unmittelbaren Krieges ist, dass da ein Unfall entsteht, dann kann ich das ein Stück weit natürlich auch nachvollziehen, dass wir da Unterschiede eben machen.
Jetzt habe ich zum Beispiel schon eine Reise gebucht oder bin eben auf einer Reise und kann aus unterschiedlichsten Gründen, medizinische Gründe oder was auch immer, die Reise vielleicht nicht antreten oder ich muss meine Reise abbrechen. Wie sieht's denn damit aus? Also Flüge, Hotels, ne, viele Sachen hat man vielleicht auch im Vorfeld schon bezahlt. Ne, da sind wir jetzt nicht bei der Reisekrankenversicherung, sondern eher im Bereich Reiserücktrittsversicherung. Wie sieht's denn damit aus? Ist sowas sinnvoll? Wann lohnt sich eine Reiserücktrittsversicherung? Und ab welcher Reisesumme macht das überhaupt Sinn, sowas abzuschließen?
Das kann man natürlich pauschal vielleicht nicht für jeden richtig beantworten, möchte ich mal sagen. Aber vielleicht so einfach für sich selbst als Tipp, dann, wenn es natürlich irgendwie so teuer ist, dass dann auch ein Verlust wehtun würde, dann würde ich einfach sagen, macht es auf jeden Fall Sinn, den Reiserücktritt abzusichern, auch einen Reiseabbruch abzudecken. Und das ist natürlich gerade bei Südostasien oder andere Fernreisen auf der ganzen Welt schnell, dass man dann natürlich auch ein paar tausend Euro dann zusammen hat. Und da finde ich, macht dann eine Reiserücktrittsversicherung absolut Sinn. Aber das sind wirklich Fälle bei der Reisekrankenversicherung, finde ich, dürfen wir nicht drüber streiten, ob sie Sinn macht oder nicht, weil die macht immer Sinn, ist ja auch immer günstig als Jahresversicherung. Aber bei einer Reiserücktritt und Reiseabbruch würde ich wirklich sagen, da soll jeder Kunde selbst schauen, was tut ihm weh als Verlust. Und dann muss er selbst entscheiden, ob er das eben absichern möchte oder nicht.
Gibt's da einen bestimmten Zeitpunkt, bis wann ich das gemacht haben muss? Ich habe jetzt zum Beispiel heute ein super günstiges Angebot gefunden für Flüge nach Bangkok und habe mich spontan entschieden, das zu buchen. Kann aber dann in 4 Wochen, wenn der Flug geht, vielleicht krankheitsbedingt nicht dahin reisen. Greift das dann auch noch, wenn ich erst nach der Flugbuchung zum Beispiel eben diese Versicherung abgeschlossen habe? Oder müsste das bereits vor einer Buchung aktiv sein?
Nee, also das kannst du jederzeit noch machen. Also du kannst auch heute eine Reise buchen für nächstes Jahr und kannst noch lange Zeit die Reiserücktrittsversicherung abschließen. Allerdings bis 30 Tage vor Reisebeginn. Also das ist wichtig, dass man das so vor Augen hat. Genau, okay. Das ist so die Frist, die wir bei der Reiserücktritt haben. Reiseabbruch wiederum geht bis zum Reiseantritt. Also das ist wie eine Reisekrankenversicherung. Das geht dann noch ein Stück weiter.
Okay. Wenn ich jetzt eine Reise nicht antreten kann, welche Gründe werden da anerkannt? Reicht da so eine klassische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung?
Ja, also welche Gründe? Wir haben eine Riesenlatte an versicherten Ereignissen. Also das geht von einer ganz üblichen, unerwarteten, schweren Erkrankung über Unfall oder leider natürlich auch Todesfälle, vielleicht im nahen Umfeld, aufgrund dessen man nicht reisen kann, möchte. Aber ich sage mal so, bei den üblichen ambulanten Erkrankungen oder auch stationären Behandlungen, aufgrund dessen man nicht reisen kann, brauchen wir auf jeden Fall eine ärztliche Bescheinigung, auf der stehen muss eine Diagnose und Behandlungsdaten. Welche Bescheinigung das ist, ist uns dann eigentlich egal, aber wir müssen eben, wie gesagt, auf jeden Fall diese Bescheinigung haben, die Diagnose und die Behandlungsdaten beinhaltet.
Cool. Und eine Reiseabbruchversicherung, ich denke, der Name sagt wahrscheinlich schon einiges darüber aus, was es denn ist, aber wozu benötigt man die? Kannst du uns da ein paar Worte noch zu sagen?
Ja, klar. Also es ist auch tatsächlich ein bisschen mehr drin als Abbruch. Also das kann ich dann vielleicht zumindest ergänzen. Also eben auch, wenn zum Beispiel die Reise unerwartet verlängert werden muss oder unterbrochen werden muss, aus irgendwelchen Gründen, dass man zum Beispiel behandelt werden muss im Ausland, die Reise dann vielleicht aber weiterführen möchte. Aber so der übliche Abbruch, den du nennst, das ist halt ja der übliche Fall aus welchem Grund die in Anspruch genommen wird. Und das, die greift zum Beispiel in Fällen, wenn auch da Krankheit kann ein Fall sein, weswegen man abbricht, nach Hause fliegt. Es kann aber auch ein familiärer Notfall zum Beispiel sein. Es kann auch sein, dass hier zum Beispiel zu Hause haben wir auch Leistungen am Eigentum, ein Schaden entstanden ist, aufgrund dessen ich dann natürlich lieber nach Hause möchte und mich um mein Eigentum kümmern möchte. Auch da kann ich zum Beispiel die Reise abbrechen. Und da würden dann eben zusätzliche Rückreisekosten übernommen werden zum Beispiel oder auch ungenutzte Reiseleistungen.
Ah, okay, interessant. Also das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Ne? Verbinde das natürlich klassisch mit, ich habe mir den Arm gebrochen, ich muss heim, Reise ist schon bezahlt und ich will mein Geld zurück und dann greift die Abbruchversicherung. Aber ja, ist gut zu wissen, auch wenn man jetzt zum Beispiel eben, ne, wie du es gesagt hast, ein Krankheitsfall im engen familiären Umfeld hat, keine Ahnung, jemand hatte einen Autounfall, man möchte da gerne dabei sein, auf einmal steht Wasser im Keller und es gibt einen Rohrbruch oder sowas, ne? Oder ja, jetzt ist die vielleicht Großeltern, die Großmutter ist vielleicht verstorben und man möchte da irgendwie doch rechtzeitig vielleicht auch zur Beerdigung oder sowas zu Hause sein. Ich denke, das sind auch so Punkte, die vielleicht auch einfach mal vorkommen können und dann ist, glaube ich, gut zu wissen, da einen Versicherungspartner zu haben, der da auch unterstützt.
Absolut. Also da, glaube ich, unterschätzen, wie du sagst, vielleicht viele Kunden die Leistungen, die so drin sein können und kommen ja zum Glück auch da nicht so oft vor. Aber ja, gerade die Fälle, die du sagtest mit Großeltern etc., ist natürlich schon möglich. Und Dennis, das finde ich schön, einfach zu wissen, ich kann die Reise abbrechen, kann nach Hause und sitze zumindest nicht auf dem finanziellen Schaden.
Ja, klar. Gibt's für dich persönlich irgendeinen Schadensfall, der dir so mal in Erinnerung geblieben ist, wo du gedacht hast, wo du so ein bisschen stolz warst, da auch einfach zu sagen, hey, wir haben da jetzt wirklich mit der Versicherung jemandem sehr, 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 sehr viel geholfen. Ist dir was in Erinnerung geblieben, wo jetzt quasi die richtige Versicherung einfach den Unterschied gemacht hat?
Ja, also ein ganz konkreter Fall tatsächlich nicht. Ich bekomme auch nicht jeden Fall mit aus der Schadenregulierung, weil ich ja die Produkte dann eher entwickle für den Verkauf. Aber ich bekomme natürlich schon mit, auch aus der Schadenregulierung, dass es da auch sehr emotionale Fälle gibt, wo es dann natürlich auch nicht nur auf finanzielle Themen ankommt, sondern auch ganz viel um emotionale Unterstützung, Gespräche zwischen Notrufzentrale, mit Angehörigen vielleicht vor Ort, etc. Also da geht es ja auch um Rückführung zum Beispiel, wenn vielleicht im Ausland man wirklich verstirbt. Auch diese Fälle gibt es leider. Und die sind eigentlich die, die mich am meisten treffen zumindest oder die mich natürlich auch immer bewegen und die auch die Kollegen in der Schadenregulierung auf jeden Fall immer sehr bewegen.
Gibt es etwas, was du so als den größten Fehler, den Reisende immer wieder machen, bezeichnen würdest oder was du so ein bisschen aus der Welt schaffen würdest, was man auf jeden Fall vermeiden soll, so als letzten abschließenden Tipp, was ja muss ich denn und sollte ich zwingend achten und welchen Fehler sollte ich vermeiden, bevor ich eine Reise antrete?
Also eigentlich, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hatten, das Thema Reisekrankenversicherung, dass man das einfach bedenkt und nicht denkt, mir wird schon nichts passieren, das passt ja auch in vielen Fällen, dass es vielleicht dann wirklich gut ausgeht. Aber ich würde schon auf jeden Fall empfehlen, jedem Kunden eine Reisekrankenversicherung zu haben. Die kostet wirklich im Jahr recht wenig. Das geht bei uns schon bei 25 Euro Jahresbeitrag los für Einzelpersonen. Mhm. Und das ist, denke ich, schon überschaubar. Kostet ja eigentlich weniger teilweise als ein Abendessen, wenn man im Ausland am Urlaubsort ist. Und deswegen würde ich das eigentlich gerne ja so ein bisschen mehr verbreitet wissen, dass Kunden sich schon auch ein bisschen zumindest bei der Reise damit beschäftigen und nicht die komplette Liebe zum Detail nur in die Reiseplanung stecken, sondern auch Mühe vielleicht dann in die Reisekrankenversicherung.
Ja, und vielleicht haben wir ja jetzt heute mit dem Gespräch einen kleinen Beitrag geleistet, dass es eben vielleicht ein bisschen früher auf die Agenda bei der Reiseplanung und Reisevorbereitung kommt. Jessica,
schön.
Wir sind am Ende angekommen von unserem Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und dir die Zeit genommen hast. Also es waren auch für mich persönlich ganz, ganz viele hilfreiche Informationen, Dinge, die ich einfach auch selbst noch nicht wusste. Ne? Man beschäftigt sich ja nicht tagtäglich mit den Details von der Reisekrankenversicherung und was ist da alles so drin. Aber es ist tatsächlich wichtig. Ne? Ich denke, das ist heute auch nochmal klar geworden in dem Gespräch. Und ja, wir haben über die Versicherung, über Notfälle und auch so ein paar praktische Fragen, wie verhalte ich mich im Ernstfall, gesprochen. Und das war für mich super spannend. Und ich danke dir heute fürs Dabeisein. Und ja, wir werden auf jeden Fall auch nochmal die Versicherungspakete, die Tarife in den Shownotes nochmal verlinken. Auch nochmal direkt zu Hanse Merkur, den Reiseversicherungen, der Reiserücktritt, Reiseabbruchsversicherung verlinken und geben da absolut die Empfehlung, sich da im Vorfeld wirklich mit auseinanderzusetzen und einfach gut vorbereitet zu sein. Vielen, vielen Dank dir.
Ja, danke euch beiden.
Auch von meiner Seite.
Und ja, danke euch beiden. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Kunden dazu bewegen, sich dann doch mit dem Thema ein bisschen zumindest vor der Reise zu beschäftigen.
Ich glaube, man merkt bei dem Thema erstmal, wie schnell plötzlich Reisen deutlich weniger romantisch wird, sobald es halt um das Thema Gesundheit geht. Gleichzeitig finde ich aber auch, ich denke, das zeigt die Folge ganz gut, dass man sich da jetzt nicht verrückt machen muss, sondern man muss einfach verstehen, wie man vernünftig vorbereitet ist, wenn man unterwegs ist. Ja, jetzt wollen wir da im Abschluss nämlich nochmal ganz kurz drüber sprechen, ja, was wir selbst auf Reisen vielleicht unterschätzt haben, wie sich unser Blick auf das Thema verändert hat und was man aus dieser Folge über gesundheitliche Vorsorge, Reiseversicherung etc. vielleicht mitnehmen kann. Stefan, wie ist da so dein Fazit? Hast du so ein paar neue Erkenntnisse sammeln können, die du mitnimmst auf die nächste Reise?
Also ich habe mich vielleicht eher in vielen Punkten bestätigt gesehen. Also ich habe ja in meinem Leben auch schon verschiedene Phasen des Südostasien-Reisenden durchgemacht. Und jünger und ohne Kind war natürlich vieles einfacher und unkomplizierter. Und gerade bei dem Thema Reiserücktrittsversicherung, das ist für mich wirklich unverzichtbar, seit ich nicht mehr alleine reise. Und ja, ansonsten denke ich, hat man auch mitgenommen, auch aus dem Gespräch mit dem Tropenmediziner, dass jetzt kein Grund besteht, sich die riesigen Sorgen zu machen, bevor man nach Südostasien reist. Die meisten Leute reisen gesund hin und kommen gesund wieder. Und das, was passiert vor Ort, ist in den meisten Fällen auch was, was halt auch zu Hause passiert. Zumindest, wenn man so ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand hört und jetzt nicht wagemutig die tollkühnsten Dinge macht. Daher denke ich, ist es keine Folge geworden, die Angst machen sollte, sondern eher mehr eine Folge, die auch so ein bisschen dazu rät, sich zumindest ein bisschen damit zu befassen. Also nicht nur die Frage, wo ist der schönste Strand, wo esse ich mein erstes Curry, sondern auch ein bisschen, was passiert, wenn ich krank werde, vor oder während oder möglicherweise auch nach der Reise.
Ja, ich glaube auch, es geht ja eher darum, vielleicht Ängste zu nehmen, um auch einfach nochmal darzustellen, ja, dass man doch wirklich auch ganz gut abgesichert ist und das auch eben, wir hatten das ganz zum Schluss nochmal, für einen überschaubaren Betrag. Also wir sprechen da ja, Jessica hat es gesagt, also das geht los bei 25 Euro und es wäre natürlich fatal, wenn man eben diese Vorsorge nicht trifft, für wenn man bedenkt, was zum Beispiel der Flug und auch die Reise an sich dann kostet und dann an so einer Stelle zu sparen oder es vielleicht auch einfach ja, nicht dran zu denken, das abzuschließen. Das ist einfach ein wichtiger Fakt und ich glaube, wenn man sich dann nochmal die ganzen Themen anhört, über die Jessica gesprochen hat, was da alles mit drin ist, dann glaube ich, kann man ja guten Mutes sein und kann sich auf jeden Fall sicher fühlen, dass man da gut abgesichert ist, wenn man den entsprechenden Tarif für sich gebucht hat und ja, nicht diese Angst haben muss, dass man dafür die Kosten selbst aufkommen muss. Ja.
Ja, also das wäre auf jeden Fall absolut an der falschen Stelle sparen, wenn man auf eine Reise Krankenversicherung verzichtet. Also ein Freund von mir, der war gerade in Thailand und hatte dann eine Entzündung am Fingernagel und musste deswegen mehrmals zum Arzt. Irgendwie das wurde gereinigt, die Wunde, und verbunden. Und am Ende waren das Kosten von 300 Euro. Das ist der Gegenwert von 12 Jahren Reisekrankenversicherung. Die Jessica hatte ja eben gesagt, 25 Euro für ein Jahr. Und also, nee, das ist wirklich...
Es steht in keinem Verhältnis, ja, absolut. Und auch genau. Einfach diese Sicherheit zu haben, ich bin da safe, ne? Also wir hatten auch... am Anfang der Folge schon erzählt, schon öfter mal kleinere Sachen. Und wir waren mal mit einer Mittelohrentzündung, ne, so bei meinem Sohn, da war der gerade 2, sind wir in Bangkok ins Krankenhaus gegangen. Und es war wirklich eine 1A-Behandlung. Ne? Wir wurden erstmal gefragt, ob wir vielleicht einen Dolmetscher brauchen würden, ob wir jemanden bräuchten, der von uns Deutsch, Englisch, Deutsch, Thai übersetzt. Dann saßen wir in einem Wartezimmer. Die bekamen Sticker, Malblätter, Stifte geschenkt und da liefen Serien auf dem Fernsehen. Also es war fast mehr wie eine Mall als wie ein Krankenhaus. Und dann war auch der Arzt, der das gemacht hat, der dann die Untersuchung durchgeführt hat. Dann haben die gesagt, ja, wir könnten da nochmal mit so einem speziellen Mikroskop reingucken. Also technisch auch super gut ausgestattet. Und ja, wir haben uns da echt gut aufgehoben gefühlt, sind dann am Schluss raus. Und als ich runtergelaufen bin, habe ich die Rechnung in die Hand gedrückt bekommen. Und in dem Fall waren das, ich glaube, gerade 60, 70 Euro oder so. Und die habe ich direkt vom Hotel aus bei der Versicherung eingereicht. Und ich glaube, es hat 2-3 Tage oder sowas gedauert, bis das Geld dann da war. Ne? Da reden wir jetzt über einen sehr geringen Betrag. Aber ne, wir haben ja auch Fälle schon gehabt von Blinddarm, Durchbruch. Und dann muss es ziemlich schnell gehen. Und dann muss das Geld auch eben schnell da sein. Und deswegen ganz, ganz wichtig, dass ihr da ja entsprechend gut vorbereitet seid und ne, Versicherung abgeschlossen hat, die das abdeckt. So, das war unsere Folge zum Thema Reisen und Gesundheit in Südostasien. Das ist ein Thema, das man vor der Reise vielleicht gerne ein bisschen verdrängt, das aber unglaublich wichtig werden kann, sobald unterwegs eben doch mal was passiert. Es ist meistens, gerade bei der Versicherung oder bei so Vorsorge-Ding, es ist halt so, dass man natürlich erst dann ja, wirklich merkt, dass es wichtig ist, sie zu haben, wenn dann ein Fall eintritt, wo man sie wirklich auch benötigt. Und dann ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn man nicht auf den Schutz zurückgreifen kann. Ich glaube, man merkt, dass eben eine gute Vorbereitung nicht unbedingt heißen muss, dass man ja mit Angst auf eine Reise geht, sondern eher, dass man entspannter unterwegs sein kann, weil man eben weiß, was im Ernstfall zu tun ist. Und wir hoffen, dass diese Folge vielleicht so ein bisschen Orientierung geben konnte, egal ob ihr gerade eure erste Reise plant oder schon öfter unterwegs gewesen seid, ob ihr vielleicht einen 2-Wochen-Trip am Start habt oder für ein paar Monate unterwegs seid. Es gibt eben Kurzzeit-, Langzeit-Tarife, auch da echt riesengutes Angebot. Und wenn ihr da tiefer ins Thema einsteigen wollt, packen wir euch in den Shownotes wie immer weiterführende Infos, Links, Tipps rund um Reisekrankenversicherung, Gesundheit, Vorsorge etc. und natürlich alles, was es über das Reisen in Südostasien zu wissen gibt. Ihr findet auf unserer Website faszination-südostasien.de viele weitere Beiträge rund ums Reisen, von Reiseplanung, aber auch über Gesundheit bis hin zu konkreten Tipps für unterwegs. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt gerne anderen davon, empfehlt den Podcast weiter und lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da, das hilft uns sehr. Folgt uns außerdem auf Instagram und Facebook, dort gibt's regelmäßig neue Reiseinspirationen, Eindrücke und Tipps aus Südostasien. Kleiner Spoiler auf die nächste Folge. Stefan, magst du ganz kurz verraten, über was wir in der nächsten Folge sprechen werden?
Ja, sehr gerne. Und da kann ich auch ein bisschen beruhigen, nachdem wir die letzte Folge ja über Myanmar und die Situation im Land mit dem Bürgerkrieg und dem schweren Erdbeben gemacht haben und heute ja so ein bisschen über die Schattenseiten beim Reisen, Krankheit, Reiseabsagen, Reiseabbrechen und so weiter gesprochen haben, wird es in der nächsten Folge auch wieder fröhlicher. Also wir werden jetzt nicht über die aktuell hohen Flugpreise sprechen, sondern wir werden eine Folge machen, die auch mal wieder inspiriert, was Neues zu sehen und werden da Südostasien sogar ein bisschen verlassen, denn es geht um Sri Lanka.
Ja, freue ich mich besonders drauf. Die Träne Indiens, Ceylon, Teeplantagen, ja, unglaubliche Natur, viel Kultur, ganz, ganz spannendes Land und erwartet mich auch wieder im kommenden Sommer eine Reise. Und bin ich schon voller Vorfreude. Ich danke euch aber erstmal heute fürs Zuhören und sage jetzt schon mal bis zur nächsten Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Bleibt neugierig, bleibt reiselustig und passt natürlich gut auf euch auf unterwegs. Tschüss.
Tschüss.